Erlaubt mir eine kurze Vorbemerkung. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Predigten. Ermutigungspredigten, evangelistische Predigten, erzählende, zeugnishafte Predigten, Lehrpredigten und vieles andere. Was ich euch heute mitgebracht habe, ist eine anspruchsvolle Lehrpredigt über ein sehr komplexes Thema, die von euch einiges abverlangen wird. Aufmerksamkeit, konzentriertes Mitdenken und auch Um- und Neudenken. Dazu möchte ich euch heute einladen, auch einmal gewohnte Denkmuster vielleicht mutig zu hinterfragen und eine neue Perspektive einzunehmen. Zu Beginn ein Satz von Romano Guardini: Der Tod ist die uns zugewandte Seite jenes geheimnisvollen Ganzen, dessen andere Seite die Auferstehung ist. Und mit diesem Satz sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Es geht um Leben, Tod und Auferstehung. Ein Thema, über das wenig geredet wird, über das aber jeder von uns bestimmte Vorstellungen hat, über die man durchaus einmal reden und nachdenken sollte. Die Grundlage meiner Predigt ist 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18. Da schreibt Paulus an die Thessalonicher: Wir wollen euch aber, Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die da entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zum Kommen des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein, alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Es gibt drei Gründe, warum dieser Text extrem wichtig ist für unser Verständnis vom Tod und dem, was danach kommt. Der erste Grund: Dies ist ein ausgesprochener Lehrtext, der eigens dazu geschrieben wurde, um Unwissenheit zu vertreiben und Klarheit zu schaffen darüber, was mit den Verstorbenen nach dem Tod geschieht. Der zweite Grund: Paulus führt das, was er hier sagt, auf ein Wort des Herrn zurück, also auf eine direkte Offenbarung Jesu, was das Gewicht dieser Aussagen natürlich gewaltig erhöht. Und das Dritte: Dieser Text gibt eine praktische Anleitung zum Trösten Trauernder. Wenn wir also wissen wollen, was nach dem Tod kommt und wie wir Hinterbliebene trösten sollen oder auch wie wir selbst, wie unser Trost aussehen soll, wenn wir um Verstorbene trauern, dann kommen wir an diesem Text nicht vorbei. Kurz ein paar Worte zum Hintergrund. Die Thessalonicher lebten, wie auch Paulus selbst, in einer extremen Naherwartung und glaubten, Jesus werde noch zu ihren Lebzeiten wiederkommen. Das erkennen wir an der Formulierung: Wir, die wir leben und übrig bleiben bis zum Kommen des Herrn. Und diese Aussage wiederum katapultiert sozusagen diesen Text förmlich in unsere Zeit hinein und macht ihn zeitlos anwendbar, auch für uns. Nun waren aber einige aus der Gemeinde in Thessalonich schon verstorben und der Herr war noch nicht wiedergekommen. Dadurch waren die Hinterbliebenen verunsichert und fragten nun den Apostel, was denn nun mit den Verstorbenen geschehe. Und auf diese Frage antwortet der Apostel Paulus mit unserem Text und nennt dabei einige wichtige Fakten über Tod und ewiges Leben. Er beginnt mit der Auferstehung Jesu und sagt, weil diese Auferstehung real ist, weil wir daran glauben, deshalb wird Gott auch die Verstorbenen zum ewigen Leben führen. Man beachte die Futurform. Hier wird auf die Zukunft verwiesen, obwohl doch die Menschen in Thessalonich, um die es geht, schon verstorben waren. Und dann sagt Paulus weiter, dass Gott dies durch und mit Jesus tun wird. Und zwar wann? Wenn er wiederkommt. Wichtig ist dem Apostel zu betonen, dass es keine Vorteile und auch keine Nachteile für die Verstorbenen gegenüber denen gibt, die beim Kommen Jesu noch leben. Die Thessalonicher befürchteten ja, ihre verstorbenen Geschwister wären nicht mit dabei und dadurch benachteiligt. Und deshalb betont Paulus in Vers 15 diese Seite. In den folgenden Versen aber wird deutlich, dass es auch auf die andere Seite gilt, nämlich, dass die Verstorbenen auch keinen Vorteil gegenüber denen haben, die bei Jesu Wiederkunft noch leben. Eine detaillierte Vorausschau der kommenden Ereignisse soll das belegen. Und diese Ereignisse schauen wir uns jetzt mal kurz an. Das Erste, was Paulus sagt, der Befehl Gottes wird ertönen. Die Stimme des Engels wird rufen. Die Posaune Gottes wird erschallen. Und Jesus wird vom Himmel herabkommen. Diese vier Ereignisse werden gleichzeitig stattfinden. Und dann, sagt Paulus, werden die verstorbenen Gläubigen auferstehen. In der Parallelstelle in 1. Korinther 15, die wir eben in der Schriftlesung gehört haben, wird noch eine weitere Einzelheit genannt, die hier in 1. Thessalonicher 4 impliziert ist, das heißt mitgedacht, ohne ausdrücklich genannt zu werden. Und das ist die Tatsache, dass bei der Wiederkunft die noch Lebenden, die bei der Wiederkunft Jesu noch lebenden Gläubigen verwandelt werden. Die Auferstandenen sind ja schon durch die Auferstehung unverweslich ewigkeitsfähig. Durch die Verwandlung werden nun die Lebenden ihnen gleichgestellt. Und dann werden alle zusammen gleichzeitig entrückt werden und von da an werden alle gemeinsam für ewig beim Herrn sein. Diese Darstellung lässt eigentlich nur wenige Fragen offen, wenn überhaupt, weil sie sehr klar und strukturiert aufzählt, was wann in welcher Reihenfolge geschehen wird. Was uns jetzt vielleicht nicht bewusst ist, was wir aber unbedingt beachten müssen, das ist dies: Bei dem allen sind wir mit dabei. Das ist also keine theoretische Abhandlung eines fernen Ereignisses, das irgendwann einmal eintreffen wird, uns aber nicht persönlich berührt. Nein, wir werden entweder bei den Auferstehenden oder bei den Verwandelten mit dabei sein. Und bei der Entrückung, da sind wir auf jeden Fall mit dabei. Hier spricht Paulus also auch von uns. Vorausgesetzt natürlich, wir gehören zu Jesus. Anschließend gibt er dann die Anweisung, tröstet euch untereinander mit diesen Worten. Da ist doch jetzt eigentlich alles gesagt. Die Frage ist nur, glauben wir das? Und tun wir das? Trösten wir uns untereinander mit diesen Worten? Ich bin in vielen Gemeinden gewesen, habe unzählige Beerdigungen miterlebt, war dabei, wenn Trauernde getröstet wurden und habe immer wieder ganz andere Trostworte gehört. Im Rundbrief eines Missionars las ich über den Tod zweier junger Frauen. Uns tröstet die Tatsache, dass wir sie nun lebendig und glücklich bei unserem Herrn Jesus Christus im Himmel wissen. Sie sind nun am Ziel angekommen und sehen, was sie geglaubt haben. Man spricht vom Heimgang, wenn ein Christ stirbt und meint damit, er ist zu Hause angekommen. Im Hinblick auf das, was im Sarg liegt, hört man öfters schon mal die Aussage, das ist nur die Hülle. So sieht unser Trost üblicherweise aus. Aber das klingt ja ganz anders als das, was Paulus hier sagt. Warum gibt Paulus denn den trauernden Thessalonichern nicht diesen sofortigen, schnellen Trost, den wir so gerne einander zusprechen? Warum weist er in die Zukunft? Warum sagt er, dass niemand zu Jesus vorausgeht, sondern wir alle zusammen gleichzeitig zu Jesus kommen werden? Und zwar dann, wenn er wiederkommt. Oder andersherum gefragt, warum trösten wir unsere Trauernden nicht, wie es hier steht, mit diesen Worten, also mit der Hoffnung auf die Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt? Haben wir uns so sehr auf den schnellen Instant-Trost eingestellt, dass uns der biblische Trost nicht genügt? Sind wir so ungeduldig, dass wir nicht warten können, bis Jesus wiederkommt, sondern unsere Lieben schon jetzt bei Jesus wissen wollen? Psychologen haben herausgefunden, dass Menschen dazu neigen, sich in Problemsituationen so zu verhalten, dass sie eine kurzfristige Erleichterung in der jeweiligen Situation verspüren, dafür aber langfristige Beeinträchtigungen gerne in Kauf nehmen. Das ist die Funktionsweise jeder Sucht zum Beispiel. Auch die schnelle Zigarette oder das Stück Schokolade, das den Frust zwar im Moment erträglich zu machen scheint, das man aber nachher bereut. In der Therapie wird deshalb zielführendes Denken angestrebt, das auf die kurzfristige, subjektiv empfundene Erleichterung verzichtet, dafür aber dann langfristig durchträgt. Die Trauer ist eine solche Problemsituation. Und da sollten wir eben nicht nach dem fragen und suchen, was uns aktuell am schnellsten beruhigt, sondern nach dem, was langfristig, und das heißt in diesem Fall ewig gültig ist. Und das kann doch nur der biblische Trost sein. Wäre es also möglich, im Hinblick auf diesen Text des Apostels Paulus, dass wir uns mit einem falschen Trost trösten, dass wir wie die Thessalonicher auch noch im Ungewissen leben bezüglich dessen, was nach dem Tod kommt? Woher kommen denn eigentlich unsere Vorstellungen über Leib, Seele und Geist und was damit beim Sterben so geschieht? Ich will euch mal zwei Texte vorlesen. Der erste: Die Seele ist unsterblich. Sie besteht nach der Zerstörung des Leibes unversehrt fort. Der Körper ist das Gefäß, die Wohnstatt der Seele. Im Tod löst sich die Seele vom Körper, das ewig Lebendige trennt und befreit sich von der nur durch seine Einwirkung belebten Materie. Der nächste Text. Wenn der Mensch gestorben ist, zerfällt sein Sichtbares, der Leib und was im sichtbaren Bereich ist, der Leichnam. Die Seele, das unsichtbare Wesen, bricht auf zu jenem guten Gott in jenes Reich, wohin, so Gott es will, auch meine Seele alsbald gehen darf. Und dort erwartet sie das Glück, Freiheit von Irrtum, Unvernunft und Angst und was es sonst an Übel bei den Menschen gibt. Das klingt doch eigentlich ganz richtig. So denken zumindest die meisten Christen und glauben, das sei biblisch. Aber diese Texte stammen weder aus der Bibel noch aus einem christlichen Buch, sondern von dem griechischen Philosophen Platon, der ca. 400 Jahre vor Christus lebte. Dieses platonische Denken ist uns Europäern in die Wiege gelegt worden. Zunächst mal egal, ob christlich geprägt oder nicht. Dabei gibt es verschiedene Modelle, wie man sich das Verhältnis von Geist, Seele und Leib oder Leib, Seele und Geist vorstellt. Das biblische Menschenbild aber unterscheidet sich grundsätzlich von dem der griechischen Philosophie. Im Neuen Testament findet sogar eine heftige Auseinandersetzung mit dem platonischen Gedankengut statt, weil sich aus der Lehre Platons die gefährliche Irrlehre der Gnosis entwickelte, gegen die die Apostel entschieden ankämpften. Es würde jetzt zu weit führen, wenn ich jetzt hier die Gnosis noch erklären würde. Das könnt ihr mal googeln zu Hause, wodurch die Irrlehre sich auszeichnete. Nach der Abfassung der neutestamentlichen Schriften dauerte es aber nur wenige Generationen, bis die alte Kirche mit ihrer Theologie wieder in platonische Denkmuster zurückfiel. Und sie hat sich nie wirklich davon gelöst. Deshalb wird bis heute von christlichen Verkündigern die platonische Lehre von der Dreiteilung der menschlichen Natur in Leib, Seele und Geist vertreten. Das wird sogar manchmal mit der göttlichen Dreieinigkeit verglichen. Und dann wird gesagt, das ist eben die Ebenbildlichkeit Gottes, dass der Mensch auch aus drei Teilen besteht. Aber die Dreiteilung in Leib, Seele und Geist ist der Bibel eigentlich fremd. Nur ein einziges Mal in der ganzen Bibel finden wir die drei Begriffe Leib, Seele und Geist zusammen in einem Vers. Und das ist am Ende dieses Briefes, des ersten Thessalonicher Briefes in Kapitel 5. Der Vers wird gern als Segensspruch verwendet. Aber da wird die unversehrte Ganzheit betont, nicht eine mögliche Trennung. In der Schöpfungsgeschichte lesen wir in 1. Mose 2, Vers 7, dass Gott dem Menschen den Lebensatem in die Nase blies und dann steht da, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Nach der Bibel hat der Mensch nicht eine Seele, sondern er ist eine Seele. An anderen Stellen heißt es, der Mensch ist Fleisch, er ist Staub, er ist Geist. So werden im Alten Testament mindestens vier Facetten des Menschseins genannt. In jedem Fall aber ist der Mensch eine Einheit. Auch wenn Leib, Seele oder Geist gebraucht werden, die Begriffe, dann steht dahinter nicht der platonische Gedanke einer möglichen Trennung des Leibes von Geist oder Seele, sondern sie sind alle Facetten dieser einen unteilbaren Gesamtheit. Im Neuen Testament wird das griechische Wort für Seele, Psyche, ganz anders gebraucht als bei Platon. Da kann Psyche oft mit Leben übersetzt werden. Und damit ist dann nicht das ewige Leben gemeint. Zum Beispiel in der Aussage Jesu, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Da steht im griechischen Kontext Psyche. Die Seele, Psyche, ist also, wenn man den Gebrauch des Begriffs im gesamten Neuen Testament betrachtet, im Gegensatz zu Platons Philosophie nicht unsterblich und auch nicht vom Leib trennbar. Nun, was bedeutet das jetzt? Wenn der Tod also nicht die Trennung der unsterblichen Seele vom sterblichen Leib ist, was ist er denn dann? Es gibt eigentlich nur eine Erklärung, wenn der Mensch eine Ganzheit, eine Gesamtheit ist, dann stirbt er ganz, wenn er stirbt, nicht nur teilweise. Da lebt nichts weiter. Das widerstrebt der Ursehnsucht des Menschen und wahrscheinlich widerstrebt das auch vielen von uns. Aber das Weiterleben der Seelen oder Geister ist eine heidnische Vorstellung, die wir zwar in vielen Religionen, aber nicht in der Bibel finden. Wenn sich im Tod eine unsterbliche Seele vom Leib trennen würde, dann würde ja nur ein Teil des Menschen sterben, und zwar eigentlich der unwichtigere Teil, das Eigentliche, das, was uns ausmacht. Unser Ich würde ja nach dem Tod entgehen. Gott sagt aber nach dem Sündenfall zum Menschen, Staub bist du. Hiermit weiter. Ja, mache ich hiermit weiter. Okay. Gott sagte nach dem Sündenfall zum Menschen, Staub bist du. Und zu Staub sollst du werden. Und in Römer 6, Vers 23 lesen wir, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und das ist natürlich die Frage, mache ja eben noch eine Pause. Ich habe auch ein bisschen Zeit, um darüber nachzudenken. Ist ja ein bisschen hartes Brot. Ja, geht's? Bin ich wieder da? Okay. Also, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist die Aussage von Römer 6, Vers 23. Und da stellt sich natürlich die Frage, sündigt etwa nur unser Körper? Ist nicht auch unser Geist, unser Herz, unser Sinn, unsere Seele der Sünde verfallen? Sind wir nicht als ganze Menschen Sünder? Natürlich sind wir das. Und deshalb müssen wir auch als ganze Menschen sterben. Die Lehre von der unsterblichen Seele ist ein Verdrängen der Wirklichkeit des Todes, eine Weigerung, die von Gott verordnete Folge der Sünde zu akzeptieren. Letztlich ist diese Lehre eine Verharmlosung der Sünde. Und die Folgen für unseren Glauben sind alles andere als harmlos. Machen wir einmal das Experiment und sehen uns Jesus bewusst durch eine platonische Brille an. Also versuchen wir einfach mal, uns in dieses platonische Denkmuster reinzudenken. Leib, Seele und Geist. Seele und Geist können sich vom Leib trennen, wenn ein Mensch stirbt und so weiter. Als Jesus Mensch wurde, nach diesem Denken, nicht, dass jemand das, was ich jetzt sage, rausschneidet aus der Predigt und zitiert und sagt, das wäre meine Meinung. Also, nach diesem Denken sähe es so aus, als Jesus Mensch wurde, da erhielt das ewige göttliche Geistwesen der Logos, das Wort aus Johannes 1, einen Leib. Er schlüpfte sozusagen in einen menschlichen Körper hinein. Als der Körper dann ans Kreuz genagelt wurde, 33 Jahre später, da verließ ihn der Logos wieder, um wieder zum Geistwesen zu werden, das er vorher auch war. Das eigentliche Leiden Jesu bestand nach diesem Denken nicht im Tod, sondern im irdischen Leben, da ja der Leib das Gefängnis von Geist und Seele und der Tod die Befreiung aus diesem Gefängnis ist. Im entscheidenden Augenblick entwich Christus demnach aus seinem Leib. Das würde aber bedeuten, dass er in Wirklichkeit dem Tod entging. Wie hätte er uns dann denn von unserer Sünde befreien können, wenn er gar nicht wirklich starb? Nein, dieses Denken kann weder die Menschwerdung noch das Sterben Jesu angemessen erklären. Der Logos, das Wort, so heißt es in Johannes 1, Vers 14, wurde Fleisch. Er erhielt nicht nur einen Leib, sondern er wurde Mensch ganz und gar. Und als Mensch musste er auch ganz sterben, um den Tod zu besiegen. Der Sieg Jesu über den Tod geschah, und da ist die Bibel ganz eindeutig, durch Auferstehung, nicht durch ein Weiterleben nach dem Tod. Ihr seht, wie das platonische Denken unser ganzes Jesusbild verzerrt und unsere Rettung, unser Heil, die Vergebung der Sünden, all das in Gefahr bringt. Außerdem werden zwei ganz wichtige Lehren des Neuen Testaments im Grunde völlig bedeutungslos. Paulus spricht hier von der Auferstehung der Toten und sagt, die Toten werden auferstehen, wenn Jesus wiederkommt. Wir sagen, so sind wir es gewohnt, sie sind schon jetzt bei Jesus. Und damit nehmen wir der Auferstehung der Toten ihren Sinn und ihre Bedeutung. Was soll denn dadurch noch anders oder besser werden, wenn die Seele und damit das Eigentliche sofort zu Jesus geht nach dem Tod? Und so halten tatsächlich viele Christen die Auferstehung der Toten eigentlich für überflüssig und können gar nichts damit anfangen. Deshalb freut sich auch kaum jemand wirklich auf die Auferstehung der Toten. Sie ist aber im Neuen Testament ein ganz entscheidendes Thema und Grund großer Freude. Ganz ähnlich ist es mit der Wiederkunft Jesu. Wenn die verstorbenen Gläubigen nach dem Tod sofort bei Jesus sind, warum soll der denn dann überhaupt nochmal auf diese Erde kommen und die Seinen zu sich holen? Die sind doch alle schon bei ihm, bis auf die eine Generation, die dann noch hier auf der Erde lebt. Das wäre doch von allen Christen aller Generationen nur eine verschwindend kleine Minderheit. Und für alle anderen wäre die Wiederkunft Jesu ohne Bedeutung. Paulus betont aber doch unmissverständlich, dass die Wiederkunft Jesu für alle wichtig ist. Die, die dann noch leben und die, die schon verstorben sind, weil sie erst dann auferstehen werden und bei Jesus sein werden. Ich bringe erstmal auf den Punkt. Die Begegnung mit Jesus wird oft als ein individuelles Einzelerlebnis gesehen. Für jeden, der stirbt. Nach und nach kommt einer nach dem anderen heim zu seinem persönlichen Jesus. Nach dem Zeugnis der Bibel aber ist die Begegnung mit Jesus ein einziges, riesiges Fest, ein ungeheuer bewegendes, einmaliges Großereignis, das sich aus der Wiederkunft Jesu, der Auferstehung der Toten, der Verwandlung der Lebenden und der Entrückung aller Gläubigen zusammensetzt. Ein Mega-Event, der dann in die Ewigkeit mündet. Und das ist der Inhalt unserer Hoffnung, Gewissheit und Vorfreude das große Ziel unseres Lebens. Versteht ihr den Unterschied? Die Frage, ob wir es schaffen, in diesem Punkt umzudenken, oder die Frage ist ja, ob wir es schaffen, in diesem Punkt umzudenken. Es ist nicht einfach, die Vorstellungen, die einen ein Leben lang begleiten, abzulegen und gegen neue einzutauschen. Und da müssen wir auch sagen, als mir das auffiel in dem Text, dass das ja ganz, der Trost ja ganz anders aussieht, als wir es gewöhnt sind. Da haben wir uns oft drüber unterhalten, Renate und ich. Und ich habe lange drüber gearbeitet. Und es fiel uns selber auch schwer, da umzudenken. Ich kann mir vorstellen, dass mancher von euch jetzt auch zunächst mal verwirrt ist und verunsichert und dass euch viele Fragen durch den Kopf kommen. Bibelstellen vielleicht, die euch den Gedanken, ja, aber in den Sinn treiben. Da steht doch und das hört sich doch anders an. Auf einige dieser Stellen möchte ich nur noch kurz eingehen. Ich kann längst nicht alle Stellen betrachten, das würde jetzt auch den Rahmen sprengen, aber einige Fragen möchte ich jetzt doch versuchen zu beantworten. Der erste Einwand, der genannt wird, wenn man so diese Sichtweise jemandem sagt, ist meistens dieser. Aber Jesus hat auch zu dem Verbrecher am Kreuz neben ihm gesagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Wie konnte er das denn sagen, wenn die gläubigen Verstorbenen erst bei der Wiederkunft Jesu auferstehen und erst dann bei Jesus sein werden? Nun, hier ist schon die Übersetzung vom platonischen Denken geprägt. Im griechischen Grundtext gab es keine Satzzeichen. Die wurden erst 1490 nach Christus in den Text eingefügt. Der Vers sah also ursprünglich so aus. Amen soi lego semperon met emo ese ento paradiso. Das sagt euch jetzt wenig. Eine interlineare Übersetzung hilft da ein bisschen weiter. Interlineare Übersetzung ist eine Übersetzung, wo die Worte einzeln in der Reihenfolge, wie sie im Grundtext stehen, übersetzt werden. Auch ohne griechische Sprachkenntnisse erkennt man hier schon, dass es auch eine zweite Übersetzungsmöglichkeit gibt. Und die gibt es tatsächlich, auch wenn man griechische Sprachkenntnisse hat. Nämlich, wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Das heute würde sich dann nicht auf das Ankommen im Paradies beziehen, sondern auf den Zeitpunkt der Zusage. Es gibt eine weitere Aussage Jesu, die eventuell Verwirrung hervorrufen könnte, und zwar in Johannes 11, Vers 25. Wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben, so übersetzt es Luther. Die wörtliche Übersetzung lautet aber hier, der wird in Ewigkeit nicht sterben. Im Kontext geht es in Johannes 11 ganz klar um die Auferstehung, nicht um ein Weiterleben. Da wurde der Lazarus auferweckt und daraufhin redet Jesus über die Auferstehung und sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. So, jetzt bei dieser Aussage wäre die Frage, wann beginnt denn die Ewigkeit? Mit dem Tod endet für den Sterbenden die Zeit, die Ewigkeit beginnt aber erst mit der Auferstehung. Dazu werde ich gleich noch mehr sagen und auch noch eine Grafik dazu zeigen. Die Aussage dieses Verses ist also, wer in der Ewigkeit ankommt, also aufersteht, der wird dann nicht mehr sterben. Das ist die Bedeutung dieser Aussage. Oft wird auch angeführt das Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Lukas 16. Die Frage ist, will diese Geschichte darüber aufklären, wie es im Jenseits aussieht? Manchmal wird ja sogar bezweifelt, dass dies ein Gleichnis ist, weil der Arme einen Namen hat, was sonst in den Gleichnissen Jesu nicht vorkommt. Der Name Lazarus bedeutet aber nichts anderes als Gott hat geholfen. Und so hat allein der Name an dieser Stelle schon Gleichnischarakter. Es besteht von der Textgattung, von der Textform her überhaupt kein Zweifel, dass dies ein Gleichnis ist, in dem eine bildhafte Sprache Anwendung findet. Hier wird beschrieben, wie der Arme stirbt, in Abrahams Schoß kommt, und da wird wohl kaum jemand in Frage stellen, dass das ein Bildwort ist. Und dann stirbt auch der Reiche und kommt ins Totenreich. Luther übersetzt hier an dieser Stelle Hölle, aber das ist irreführend. Hier steht Hades, was so viel wie Totenreich oder Unterwelt bedeutet. Hölle ist etwas ganz anderes, muss davon unterschieden werden. Hier leider eine kurze Betrachtung über das Totenreich
einschieben. Vom Totenreich im hebräischen Sheol, im griechischen Hades, wird an keiner anderen Stelle in der Bibel, und das sind 74 Stellen außer dieser, so geredet, als sei dort bewusstes Leben und Kommunikation. Ich merke schon wieder, ich bin weg. Also an keiner anderen Stelle, an 74 anderen Stellen wird nicht so davon geredet, vom Hades oder Sheol, als sei dort bewusstes Leben und Kommunikation überhaupt möglich. Im Gegenteil, Sheol und Hades werden immer charakterisiert als Ort, wo es keine Lebensäußerungen gibt. Ein Beispiel ist Prediger 9, Vers 10. Da heißt es, es gibt weder Tun noch Berechnung noch Kenntnis noch Weisheit im Sheol. Am Ende der Bibel in Offenbarung 20 geben Hades und Meer ihre Toten her, damit diese Toten zum letzten Gericht auferstehen. Diese Auferstehung ist etwas anders, die ist von der Auferstehung der Gläubigen zu unterscheiden. Das wird viel später stattfinden. Aber das Wichtige hier, Hades und Meer werden parallel genannt, geben ihre Toten her. Das Totenreich ist demnach nichts anderes als die Erde, in der die an Land verstorbenen und begrabenen Toten liegen, so wie die ertrunkenen Toten eben im Meer sind. Also gar nichts Mystisches. Mystische Bedeutung haben Hades und Sheol in der griechischen Mythologie zum Beispiel, wo Hades der Name des Herrschers der Unterwelt ist, also eine heidnische Gottheit. Nun hält sich aber auch in christlichen Kreisen hartnäckig die Vorstellung vom Totenreich als einem Aufbewahrungsort unsterblicher Seelen. Und die gründet sich einzig und allein auf dieses Gleichnis, also auf eine von 75 Bibelstellen, die von Hades oder Sheol sprechen. Und das kann man theologisch einfach nicht machen. Aus einem Gleichnis allein kann man keine biblische Lehre entwickeln. Eine weitere Frage bezieht sich auf die Verklärung Jesu. Auf einem Berg erschien Jesus vor den Augen von Petrus, Jakobus und Johannes in verherrlichter Gestalt und mit ihm Mose und Elia. Da ist natürlich die Frage, wo kamen die beiden her, wenn die Toten erst bei der Wiederkunft Jesu auferstehen? Hierbei müssen wir zwei Dinge bedenken. Erstens, sowohl bei Mose als auch bei Elia war das Lebensende, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, ungewöhnlich. Mose starb zwar, wurde aber nicht begraben, sondern Gott selbst kümmerte sich um seinen Leichnam. Elia starb gar nicht, sondern wurde entrückt. Dies sind Ausnahmen, die auch ausdrücklich als solche berichtet werden. Daraus können wir keine Folgerungen für das ziehen, was in der Regel geschieht. Das Zweite, was wir bedenken müssen, in allen drei Berichten der drei Evangelien, die davon berichten, von der Verklärung, ist von einer Erscheinung die Rede. Es war also kein reales Geschehen, sondern eine Vision. Wann wurde Jesus denn tatsächlich verherrlicht? Das geschah doch erst nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt. Dass die drei Jünger ihn schon vorher verherrlicht sahen, das war eine von Gott geschenkte prophetische Vorausschau eines zukünftigen Ereignisses. Nun kommt noch ein ganz schwieriger Text, 1. Petrus 3, Vers 18 bis 20. Christus ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott harrte und Geduld hatte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute. Hier gibt es die Auslegung, Jesus habe zwischen seiner Kreuzigung und Auferstehung, als er zwar irgendwie tot war, aber doch nicht so ganz, im Totenreich gepredigt. Man spricht sogar von der Höllenfahrt Christi, wobei dann wieder diese Verwechslung zwischen Hades und Hölle vorkommt. Hier ist aber in dem Text von Toten überhaupt keine Rede. Ein Geist gehört in der Bibel normalerweise zu einem lebendigen Wesen. Geister im Gefängnis, das könnten Menschen sein, die in ihrer Sünde gefangen und geknechtet sind. Dafür gibt es viele Beispiele im Alten Testament und im Neuen Testament, dass die Sünde als Gefängnis bezeichnet wird. Jesus predigte im Geist zu den Menschen zu Noahs Zeit, so steht es hier. Nun, wie konnte das sein, dass Jesus im Geist zu den Menschen zu Noahs Zeit, die ja viel früher lebten, predigte. In Johannes 8, Vers 58 sagt Jesus, ehe Abraham war, bin ich. Damit ist die sogenannte Präexistenz Jesu angesprochen. Das gilt natürlich nicht nur für die Zeit Abrahams, sondern auch für die Zeit Noahs. Konkret geschah die Predigt durch Noah, der vom Geist Jesu inspiriert war und der auch in 2. Petrus 2, Vers 5 als Prediger der Gerechtigkeit bezeichnet wird. Gott verurteilte die damalige Menschheit durch Noah, so lesen wir in Hebräer 11, Vers 7. Und da ist die Frage, warum sollte er ihn durch eine so merkwürdige Geschichte, die in diese Petrusstelle hineingedeutet wird, nochmal eine zweite Chance geben? Diese ganze Auslegung passt überhaupt nicht zum Rest des Neuen Testaments. Nun kommen wir noch zur letzten Frage, die eine Existenzfrage sein kann. Wie bleibt denn meine Persönlichkeit, meine Identität vom Tod bis zur Auferstehung erhalten, wenn es keine unsterbliche Seele gibt, also kein Weiterexistieren? Wie kann ich mir sicher sein, dass ich bei der Auferstehung der Toten noch ich selbst bin? Das könnte ja echte Ängste hervorrufen. Hier kommt nun als wichtiger Faktor der Heilige Geist zum Tragen. Er wohnt in uns und wird in diesem Leben zu einem Teil von uns. Er wurde uns als Pfand, als Anzahlung gegeben. Er verschmilzt sozusagen mit unserem Ich, aber der Heilige Geist ist nicht sterblich. Er bleibt über unseren Tod hinaus bestehen und wird bei der Auferstehung eine entscheidende Rolle spielen. Er ist sozusagen das Verbindungsstück zwischen diesem Leben und dem neuen Leben, das mit der Auferstehung beginnt. Über ihn schreibt Paulus in Römer 8, Vers 11, wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also keine Angst, für Gott und seinen Geist ist es kein Problem, unsere Identität bis zur Auferstehung zu bewahren. Zum Schluss möchte ich euch noch eine kleine Denkhilfe mitgeben, die euch das Umdenken vielleicht ein wenig leichter macht. Da gibt es nämlich zwei Perspektiven, die wir unterscheiden müssen. Die Perspektive der Sterbenden und die Perspektive der Überlebenden. Für die Sterbenden hört die Zeit auf, wenn sie sterben. Ich stelle das mal hier durch einen Zeitstrahl dar. Die Ewigkeit beginnt für die Verstorbenen aber erst bei der Wiederkunft Jesu mit der Auferstehung der Toten. Da aber ihre Zeit aufgehört hat, ist für sie die Zeitspanne zwischen Tod und Auferstehung quasi gegenstandslos. Man kann es sich vorstellen wie bei einer Vollnarkose. Wer von euch hat schon mal eine Vollnarkose gehabt? Das sind einige. Unser Sohn hatte mal eine Vollnarkose, da hat er sich einen Arm gebrochen und da wurde er wieder wach und fragte, ja, wann wollen die denn endlich die Operation machen? Also die Zeit, die dazwischen liegt, ist quasi nicht existent für das eigene Empfinden. Es wird also für das individuelle Bewusstsein der Verstorbenen so erscheinen, als würde man diese Zeitspanne überspringen. Man würde hier einschlafen und gefühlt im nächsten Augenblick Jesus begegnen. Einem gläubigen Sterbenden können wir das auch genauso sagen. Jesus wartet auf dich. Du wirst aufwachen und Jesus begegnen. Aber eben nicht irgendwo im Himmel in einer Privataudienz, sondern bei diesem Großereignis, das Paulus hier beschreibt. Bei diesem Großereignis, dass wir gemeinsam mit unseren Verstorbenen lieben und sie gemeinsam mit uns erleben werden. Nur muss uns Hinterbliebenen klar sein, der vor uns Verstorbene ist nicht vor uns bei Jesus. Sonst würde das ja nicht stimmen, was Paulus hier im 1. Thessalonicher 4 schreibt. Bis zur Auferstehung ist er in der Erde und nirgends sonst. Für uns gilt nämlich die Perspektive der Hinterbliebenen. Für uns geht die Zeit weiter. Und Paulus wandte sich in unserem Text an die Überlebenden. Sollte Jesus zu unseren Lebzeiten wiederkommen, dann würde das so aussehen. Dann würden wir verwandelt zu dem Zeitpunkt, wenn Jesus wiederkommt. Und die Zeit würde für uns nahtlos in die Ewigkeit übergehen. Auf jeden Fall gilt für uns Lebende, diese Zeitspanne auszuhalten, wo der Verstorbene schon tot ist, um den wir trauern, aber die Auferstehung noch nicht stattgefunden hat. Wir können also nicht sagen, er oder sie ist schon bei Jesus. Das wäre falscher, unbiblischer Trost. Einen Lebenden, der um seinen Verstorbenen trauert, sollen wir mit den Worten trösten, die Paulus in Thessalonichern schreibt, nämlich mit der Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu und die Auferstehung der Toten, die wir gemeinsam mit unseren Lieben und gemeinsam mit Milliarden anderen Christen erleben werden. Das ist biblischer Trost. Vermutlich war das jetzt sehr viel für euch, auch viel Neues und Fremdes. Ich wünsche euch, dass es euch gelingt, Leben, Tod und Auferstehung aus dieser Perspektive einmal neu zu sehen. Und dass ihr so zu neuer Freude findet, auch vor allem Dingen, auf dieses große Ereignis, wenn Jesus wiederkommt, die gläubig Verstorbenen auferstehen, wenn wir vorher schon verstorben sind, wir dabei sind, wenn wir dann noch leben, wir verwandelt werden und das alles miterleben werden. Und dann wir alle zusammen, die zuvor Verstorbenen und Auferstandenen und die Verwandelten, gleichzeitig mit all unseren Lieben und Milliarden anderen Jesus begegnen, um ewig bei ihm zu sein. Das ist die biblische Perspektive. Amen.